Herzlichen Dank, Paul, für die warme Willkommen heißen. Auch von euch wurde ich schon ganz freundlich begrüßt. Diverse haben schon mitbekommen, mein Name ist Nathan Kipfer. Ich bin im Zürcher Unterland aufgewachsen, in Niederglatt, das ist in der Nähe des Flughafens. Kennen möglicherweise manche von euch. Aktuell wohne ich in Basel, studiere da an derselben Hochschule, an der auch Jonathan Fries studiert hat. An der STH Basel studiere ich Theologie und werde da nächsten Sommer abschließen. Genau. Und heute darf ich hier sein und euch einen Bibeltext vorlesen und einige Worte dazu sagen. Der Bibeltext wurde bereits eingeleitet. Er steht in Matthäus 17, ab den Versen 14 bis 21. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen, und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Zu Beginn der Predigt benötige ich drei Freiwillige für eine kurze Illustration. Also drei Freiwillige dürfen sich sehr gerne hier nach vorne begeben. Sehr schön. Und jetzt brauche ich von diesen drei Freiwilligen ein Team. Zwei sind ein Team und jemand ist alleine. Ihr setzt euch zusammen. Paul, du musst leider alleine antreten. Das Ziel wird jetzt sein, wer von diesen beiden Teams zuerst die 6 Röschokerzen hier angezündet hat. Also Paul hat 6 Kerzen und ihr beide habt 6 Kerzchen. Das Ziel ist, diese möglichst schnell anzuzünden. Jetzt aber noch kurz einen Moment. Ich brauche nämlich noch die Feuerzeug, weil das ist... Ihr könnt jetzt überlegen, wer wohl gewinnen wird. Sehr wahrscheinlich das Zweierteam, weil die sind nämlich zu zweit. Paul ist aber auch ganz gut. Okay? Seid ihr bereit? Ihr dürft die Kerzchen nur mit diesem blauen Feueranzünder anzünden. Und weil ihr zu zweit seid, darf Paul den haben. Dann wünsche ich jetzt euch viel Erfolg. Nein, du kannst den behalten. Ja, also Paul hat schon 2 Kerzchen. Er ist schon auf 3. Ja, sie versuchen da noch anderweitig. 4. 5 und ja. Das letzte. Ich glaube, Paul ist soweit, oder? Ja, Paul hat es geschafft. Ihr seid noch dran. Danke euch, ihr dürft euch widersetzen. Ist schon gut. So, jetzt hoffe ich, dass ich da nichts verbrenne. Dankeschön für euren Einsatz. Ja, ihr habt recht. Ich war ein bisschen fies und habe das Spiel ganz dezent manipuliert. Wieso gewann denn nicht jenes Team, welches personenmäßig so klar überlegen war? Normalerweise gewinnt doch jenes Team, welches größer und stärker ist. Nicht nur im Spiel und im Sport ist Menge entscheidend. Wer mehr gelernt hat, wird eine bessere Note erhalten. Wer mehr Stimmen holt, gewinnt die Wahlen oder die Abstimmung. Und wer mehr Qualitäten vorzuweisen hat, der wird die Stelle erhalten. Aber heute Morgen wollen wir gemeinsam betrachten, weswegen bei Gott nicht Quantität, also nicht die Menge zählt, sondern Qualität. Und hierfür tauchen wir in die biblische Geschichte ein, die ich euch aus Matthäus 17 vorgelesen habe. Matthäus ist ein biblisches Buch, welches von einem Augenzeugen und Weggefährten von Jesus geschrieben worden ist. Und da steht diese ganz spannende Situation. Denn Jesus, der war soeben mit drei seiner besten Freunde auf einem Berg oben. Seine drei Jünger, die sahen dort die Herrlichkeit Gottes. Alles strahlte und es war so schön, dass einer von ihnen, Petrus, gleich eine Hütte bauen wollte. Ich durfte selber einmal zusammen mit Johnny auf diesem Berg oben stehen und ich kann euch sagen, ich kann diesen Petrus schon nachvollziehen. Man hat dort wirklich eine wunderbare Aussicht über das Land Israel und wenn dann noch Gott selber anwesend ist, ja, dann ist es wohl definitiv schöner als der Ezel oder der große Mieten. Auch wenn die ganz schön sind. Ich wandere sehr gerne dort hoch. Auf jeden Fall befinden sich die neun anderen Jünger von Jesus nicht auf diesem Berg. Und Jesus hat ihnen zuvor die Kraft gegeben, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ein Vater mit einem kranken Jungen zu diesen neun Jüngern gelangt. Was der Junge genau für eine Krankheit hat, ist nicht bekannt. Die NGÜ übersetzt mit Epileptiker ist eine Möglichkeit. Aber was wir wissen, ist, dass er wahrscheinlich schon von seiner frühesten Kindheit an von einem Dämon besessen war. Und dieser Dämon hat ihn immer wieder in lebensgefährliche Situationen gebracht. Immer wieder fiel er ins Feuer oder sonst irgendwo hinein. Sein Körper war voller Wunden und Narben, größere und kleinere Verbrennungen, ersten, zweiten, dritten Grades. Wahrscheinlich konnte er alle Varianten aufweisen. Jeder Versuch, ihm Heilung zu bringen, ist gescheitert. Kein Arzt und kein Gebet hat ihm bisher geholfen. Und so wagt der Vater in seiner Verzweiflung einen neuen Versuch und bittet die Jünger, ihn zu heilen. Und was wir dann lesen, treibt mir die Tränen in die Augen. Die Jünger konnten ihm nicht helfen. Stell dir mal vor, der Arzt muss dir mitteilen, dass von nun an dir nicht mehr zu helfen ist und die Palliativstation zu deiner neuen und letzten Heimat hier auf Erden wird. Genauso muss es sich für diesen Vater angefühlt haben, die letzte Hoffnung zerschmettert. Die Berge blieben in seinem Leben, wo sie waren, kein Licht, das seine Dunkelheit erhellte. Jesus gab den Jüngern die Kraft zum Heilen und Dämonen auszutreiben, aber sie versagten kläglich. Und wenn ich solche Verse aus der Bibel lese, dann verstehe ich das Ganze jeweils nicht wirklich. Wieso können sie plötzlich keine Menschen mehr heilen? Ist ihr Glaube zu klein geworden? Tröstend ist, dass auch die Jünger vor einem riesengroßen Fragezeichen standen. Wieso? War ihr Glaube etwa zu klein oder kann dieser Gott gar nicht wirken? Vielleicht hast du dich selber schon einmal in einer bestimmten Situation gefragt, ob dein Glaube zu klein ist. Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt. Ist mein Glaube zu klein? Ist er zu klein, wenn mein Onkel eine Krebsdiagnose erhält, Hunderte von Menschen für ihn beten und er dann nach Tausenden von Gebeten dennoch zu Grabe getragen wird? Ist unser Glaube zu klein? Diese Frage wollen wir heute Morgen versuchen zu beantworten. Und dafür wollen wir lesen, wie die Geschichte weiterging. Ich lese aus Matthäus 17, ab den Versen 18. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken, nichts wird euch unmöglich sein. Wow, was für eine Nachricht. Und gleichzeitig diese fragenden Jünger und ich habe mindestens so viele Fragen. Wieso konnten die Jünger den Dämon nicht austreiben und was ist überhaupt ein Glaube wie ein Senfkorn? Und wenn ich dann mal Glaube wie ein Senfkorn habe, kann ich dann einfach jedem Berg befehlen, er soll sich doch bitteschön von hier nach dorthin bewegen? Lass uns mal bei diesen Bergen beginnen. Berge versetzen. Zur Zeit von Jesus war dies ein bekanntes jüdisches Sprichwort. Wenn eine Person scheinbar unmöglich scheinendes möglich machte, war sie ein Bergeversetzer. So sagte man dies zum Beispiel über Gelehrte, welche die Schwierigkeiten alter jüdischer Texte lösen konnten. Und jeder, der schon mal versucht hat, Hebräisch zu lernen, weiß, was dies bedeutet. Fragt Johnny und mich. Und wenn du dir dies nicht vorstellen kannst, es ist etwas so schwierig wie Französisch, nur komplizierter. Bei diesem Ausdruck geht es also nicht wortwörtlich darum, dass ich dem großen Mieten sage, er soll sich doch bitteschön in Basel niederlassen, damit man da auch mal einen Berg hat. Und ich glaube, wir Schweizer dürfen doch durchaus froh sein, dass dem nicht so ist. Sonst wäre uns wahrscheinlich schon häufiger versucht worden, das Matterhorn oder Eigermönch und Jungfrau zu klauen. Lasst uns also froh sein, dass dem nicht so ist. Aber gleichzeitig wären wir doch schon auch froh, wenn die Berge aus unserem Leben versetzt werden. Wenn wir in unseren Herausforderungen einfach schnell ein Stoßgebet in den Himmel hochschicken könnten und zack, schon ist das Problem erledigt. Ja, in dem Text, den ich zuvor gelesen habe, da heißt es sogar, nichts wird euch dann unmöglich sein. Heißt das, mit genügend Glauben werde ich nächste Woche zum Bundesrat gewählt? Dass die Aussage da nicht einfach ein Freipass ist, sich alles dadurch zu wünschen und zu erhalten, was man sonst übermorgen vom St. Nikolaus sich wünscht und erhält, zeigt uns ein Blick in den Rest der Bibel. Paulus, einer der bekanntesten christlichen Lehrer aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, der andere Menschen heilte, hatte einen sogenannten Pfahl in seinem Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es war, aber möglicherweise eine körperliche Krankheit. Timotheus, ein enger Mitarbeiter des Paulus, war häufig krank. Paulus betet aber unseres Wissens nicht für Heilung, sondern empfiehlt ihm, ab und an ein Glas Wein zu trinken. Und ein anderer wichtiger Mitarbeiter des Paulus mit dem wunderschönen Namen Epaphroditus war krank, todkrank. König David, der Prophet Samuel und weitere große biblische Gestalten und Personen sind alle verstorben. Ja, Gott geht es nicht darum, uns ein gemütliches Leben mit Kaminfeuer und Wolldecke zu bescheren. Ja, Gott kann heilen. Ja, Gott kann Wunder tun. Und ja, Gott kann Unmögliches möglich machen. Aber im Endeffekt ist jede Heilung auf dieser Erde nur ein Herausschieben des Todes. Gottes größtes Ziel hingegen ist, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Und durch diese Beziehung verspricht er uns ewiges Leben nach dem Tod in seiner guten Gegenwart. Und darum will er uns zuerst einmal von allem heilen, was zwischen uns und Gott steht. Als Menschen haben wir nämlich einen Berg, der zwischen uns und Gott steht. Gott wünscht sich, dass wir unser Vertrauen in ihn setzen, dass wir an ihn glauben. Aber als Menschen vertrauen wir doch so häufig lieber auf Geld, Erfolg und Freunde. Und die sind alles gute Dinge. Aber wenn wir unsere Lebenssicherheit davon erwarten, dann verbauen wir uns damit einen Weg zu Gott. Und trotzdem bleibt die Frage: Wieso konnten die Jünger den Jungen nicht heilen? Jesus hingegen schon. Jesus antwortet den Jüngern auf diese Frage mit der Aussage, dass sie nicht wirklich glauben. Wortwörtlich sagt er ihnen, sie hätten einen Kleinglauben. Aber was bedeutet denn dieses Wort Kleinglauben? Damit will Jesus sagen, dass ihnen das Vertrauen auf Gottes wunderbare Hilfe fehlt. Darum ist ihr Kleinglaube einem Unglauben gleichzusetzen. Und stattdessen fordert Jesus seine Jünger auf, einen Glauben so groß wie ein Senfkorn zu haben. Ich wollte euch Senfkörner mitbringen, aber die habe ich jetzt entweder in der Tasche oder zu Hause vergessen. Aber ich kann euch sagen, die sind wirklich klein, etwa 1 bis 2 Millimeter groß. Und als so kleine Samen wurden sie in der Antike zu den kleinsten Samen gekürt. So klein wie ein Senfkorn bedeutet also, dass es nichts Kleineres gibt. Ein Glaube so groß wie ein Senfkorn bedeutet also, dass es nichts Kleineres gibt. Ein Glaube kleiner als ein Senfkorn würde bedeuten, dass gar kein Glaube mehr vorhanden wäre. Ist also der Glaube der Jünger zu klein gewesen? Nein. Sondern sie haben ihr Vertrauen nicht in das wunderbare Wirken Gottes gesetzt. Es geht im Endeffekt nicht um Quantität, sondern um Qualität. Genau wie man sich zu Beginn von diesen unfairen Teams verleiten lassen konnte, dass das Zweierteam gewinnt und man deswegen auf die Quantität achtet, statt auf die Qualität. Aber Jesus verdeutlicht, dass es nicht darum geht, sich einen möglichst großen Glauben zu erarbeiten. Zuvor, zu Beginn, hatten wahrscheinlich viele von euch einen großen Glauben, einen großen Glauben in ein schwaches Team. Aber euer Glaube hätte noch so groß sein können, er hätte nichts genützt. Wieso? Nicht, weil ein großer Glaube vorhanden war, er hätte nichts genützt, aber der kleine Glaube ins starke Team nützte. Wieso? Nicht, weil ein großer Glaube vorhanden war, sondern weil das Team fähig war, weil Paul das Feuerzeug hatte. Wenn das, worin du deinen Glauben hineinsetzt, schwach ist, dann bringt es dir nichts. Aber wenn das, worin du deinen Glauben hineinsetzt, stark ist, dann hast du gewonnen, unabhängig davon, wie groß dein Glaube ist. Das heißt, ein erfolgreicher Glaube hängt im Endeffekt davon ab, wie fähig das Objekt meines Glaubens ist. Wenn mein Objekt Menschen sind, die kein Feuerzeug haben, dann wird dies nie gut herauskommen. Die Kerzen werden nie brennen oder erst sehr spät brennen. Die Berge nie versetzt werden. Aber wenn mein Objekt ein allmächtiger Gott ist, dann kann es nur gut werden. Und wir befinden uns heute aktuell in der Adventszeit, feiern heute den zweiten Advent und zünden jeden Sonntag eine neue Kerze an. Damit erinnern wir uns, dass das Fest der Geburt Jesu naht. Jesus Christus, der von sich später selbst einmal sagte, ich bin das Licht der Welt. Jede brennende Kerze weist uns darauf hin, dass Gott die Dunkelheit der Welt durch sein Licht erhält. Der Prophet Jesaja sagte einst, das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen. Die im Land tiefsten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. In der Dunkelheit des Lebens sehnen wir uns nach Licht. Und dieses Licht kann uns nur Gott geben, weil er das Licht ist. Er weist die Qualität auf. Wenn er das Objekt unseres Glaubens ist, dann kann das Wunder geschehen, dass Dunkelheit in Licht verwandelt wird. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch in die Weltgeschichte eingreift, in unser Dunkel hineinscheint. Auf Gott zu vertrauen macht Sinn. Wieso? Weil er ein Feuerzeug in seiner Hand hält, weil er real und mächtig ist und unser Vertrauen nicht enttäuschen wird. Und genau hier sind wir bei einem entscheidenden Punkt: Vertrauen. Zuvor haben wir der Menge, dem Zweierteam vertraut und sind enttäuscht worden. Wer hingegen Paul vertraute, wurde belohnt. Glaube hängt eng mit Vertrauen zusammen. Glaube ist nicht ein abstraktes Konstrukt, das von irgendwelchen Theologen erfunden wurde, sondern Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist ein Vertrauen in Gottes Fähigkeiten. Glaube sagt zu Gott, wenn du willst, dann kannst du. Glaube ist also nicht einfach eine Willenskraft, ein sich möglichst stark hineinfokussieren in etwas, sondern es ist ein sich daran festhalten, was Jesus will und kann. Und darum genügt auch ein Glaube, der so groß wie ein Senfkorn ist. Wir benötigen keinen großen Glauben, um viel zu bewegen, sondern häufig können die kleinsten Dinge die größten Auswirkungen haben. Wenn wir einen kleinen Glauben an den dreieinigen Gott haben, dann genügt dies. Mein Traum ist es, dass die Dunkelheit unseres Lebens alles Traurige, alles Niederschmetternde und Enttäuschende durch freudiges, liebevolles Licht ersetzt wird. Dass nicht Krieg, sondern Friede auf der Welt, aber auch in unseren Beziehungen, Gemeinden und Familienfeiern gelebt wird. Und damit dies geschieht, müssen wir uns nicht zuvor einen möglichst großen Glauben aneignen, bevor wir einen Versuch starten können, friedvoll zu leben. Es geht nicht um unser Glaubenslevel, Wir wollen doch so häufig mit dem Versetzen der Berge anfangen. Aber Jesus fordert uns zunächst einfach mal dazu heraus, einen Glauben wie ein Senfkorn zu haben. Das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht versuchen, möglichst viel Glauben zu haben, sondern überhaupt einen Glauben an den richtigen Gott. Die Jünger setzen ihr Vertrauen in ihre jetzt erlangten Fähigkeiten. Sie dachten, wir können nun heilen. Und so setzen sie ihr Vertrauen nicht in Gott und konnten den Jungen nicht heilen. Ja, wenn wir unser Vertrauen in uns, Geld, unsere Familie oder in unsere Ausbildung setzen, dann ist dies, wie wenn wir unser Vertrauen in Menschen ohne Feuerzeuge setzen. Es sieht zwar vielversprechend aus, weil sie in der Überzahl sind, weil Familie, Geld und so weiter so real, so greifbar ist. Aber sie werden uns niemals dies geben, was wir uns von ihnen erhoffen. Deine Arbeitsstelle schüttet dir zwar Ende Monat vielleicht einen beträchtlichen Lohn auf dein Konto, aber nur eine Umstrukturierung in der Firma kann dich aufs Arbeitslosenamt bringen. Deine Freundin oder Frau kann dich zwar auf Wolke 7 schweben lassen, aber früher oder später wird es Momente geben, in denen auch sie dir gerade keine Liebe entgegenbringen kann. Und genauso lohnt es sich auch nicht, unser Vertrauen in die Größe unseres Glaubens zu setzen, sondern einzig und allein in unseren Gott. Er ist zwar unsichtbar und doch zuverlässiger. Und so ist der erste Schritt hin zu einer liebevolleren und friedlicheren Welt, zu erkennen, dass nicht wir sie friedlich machen, dass nicht wir Dämonen austreiben können und dass es nicht an der Größe unseres Glaubens liegt, sondern dass Gott die Welt mit seinem Licht erhält, dass er Dämonen austreibt und dass er Kranke heilt. Als ich mein Theologiestudium startete, musste ich einen Text lesen, der das Evangelium ganz nüchtern und klar erklärte. Und es ging mir wieder neu zu Herzen. Ich weiß noch, wie ich auf dem Sofa meiner Eltern saß und den Text las und wie ich neu begeistert war, wie genial Gott ist. Wie genial es ist, dass er seinen Sohn auf die Welt sandte, das, was wir an Weihnachten feiern, damit er durch seinen Tod uns Menschen heilen konnte. Und zwar nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern so, dass wir für immer bei ihm leben können. Ja, als Menschen sind wir wieder junge, voller Narben und Verbrennungen. Wir sind schlecht, krank und Gott ist gut. Aber Jesus kommt und sagt, ich kann dir helfen. Wenn du an mich glaubst, mir vertraust, dann wird deine Beziehung von dir zu Gott möglich sein. Du wirst geheilt. Darauf warten wir im Advent. Du kannst die Beziehung nicht selber heilen, sondern nur Gott. Und als ich dies wieder neu begriff, war ich neu begeistert. Nicht meine Werke, nicht mein Handeln ist entscheidend, sondern Gott ist entscheidend. Es geht nicht um Leistung, sondern um das Vertrauen Gott gegenüber. Und lasst uns gemeinsam wieder dafür einstehen. Und so werde ich dir heute nicht sagen, wie häufig du nächste Woche beten musst, wie viele Kapitel du pro Tag in deiner Bibel lesen musst, damit du einen großen Glauben hast. Weil es geht nicht um Leistung, sondern um Vertrauen, um eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Ja, wir brauchen keinen mächtigen Glauben, sondern einen mächtigen Gott. Und den haben wir definitiv. Lasst uns miteinander beten. Jesus Christus, sei du unser Stern, auf den wir schauen. Lass uns unser Vertrauen nicht in die Dinge setzen, die so greifbar und vielversprechend aussehen, sondern lass uns unser Vertrauen allein in dich setzen. Sei du unser Stern, auf den wir schauen. Amen.